Und Mike, du hast das Wort.
Ich habe das Wort. Lin, ich möchte direkt mal loslegen.
Ja.
Was ist jetzt mit Korn und mit der Adidas-Kollabo? Hat das jetzt geklappt oder nicht?
Ich bin immer noch tot. Wirklich, das hat mir echt einen Tag vermiest. Ne? Ich bin nicht ausgewählt worden. Ich habe keine Korn-Sneaker bekommen. Ich habe auch kein Korn-T-Shirt von Adidas bekommen. Ich habe nichts bekommen. Und das hat mir echt den Tag verhagelt so ein bisschen. Ich war echt so ein bisschen so, ich hätte das gerne gehabt. Keine Ahnung, warum das so, das klingt immer so ein bisschen seltsam, weil ich wurde ja ausgelost, um mein Geld abzugeben. Und trotzdem hat es dann nicht funktioniert. Ja, war ein Scheißtag, bin ich ganz ehrlich.
Du hast mir das ja erzählt auf der Party und ich hatte noch ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht doch noch irgendwie eine E-Mail kommt, weil unser lieber Alex nämlich Glück hatte. Er hat die irgendwie bestellen können. Aber du warst wirklich angepisst, ne? Ich hätte das nicht erwartet, dass dich das so treffen würde.
Ja, ich hab's auch nicht erwartet, dass mich das so trifft und so mitnimmt, aber hätte nicht oder soll nicht sein anscheinend.
Ja, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
Jonathan David gönnt mir einfach nicht, das ist einfach so. Der gönnt mir nichts.
Liebe Leute, herzlich willkommen. Folge 73, wenn ich das richtig habe, yes. Zum Kerngeschäft-Podcast. Heute haben wir wieder einen Gast mit dabei. Ich freue mich sehr, denn das ist ein junger Mann. Ich habe auch hier mal wieder eine Geschichte dabei. Das weiß er noch nicht. Und ich bin auch gespannt, wie er da später drauf reagieren wird. Aber das kommt auf jeden Fall. Wir haben noch einen kleinen Weg bis dahin. Heute ist nämlich der Matze von Ängst am Start. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich und bin natürlich sehr gespannt, was du da ausgegraben hast.
Ja, tatsächlich ist das irgendwie, das ist nicht so, als wenn wir uns die Gäste aussuchen danach, dass ich zu denen irgendwelche peinlichen Fotos aus meiner Jugendzeit oder also Geschichten hätte, aber irgendwie gucke ich mal in meinen Schrank und denk so, ach witzig, guck mal an, schau mal. Und genau, Leute, wie ihr das kennt, also es ist wieder viel passiert, es ist viel Musik rausgekommen und wir machen erstmal wir machen es mal ganz gemächlich, mit lauter Musik,
Lin. Langsam, mit lauter Musik.
Paleface haben nämlich was Neues rausgebracht.
Die wütenden Schweizer sind wieder da.
Du als Fan der lauten Schreimusik, was hältst du von The Gallo?
Boah, schwieriges Ding, pass auf. Ich find's schon, es ist so ein, also ich, coole Jungs. Ich bin ja total überzeugt von denen, sind super sympathisch und ich kann denen nichts Böses. Der Anfang des Songs, absolutes Paleface-Ding. So, da gibt's nichts an auszusetzen. Dann hab ich auch komplett gefühlt und komplett auch bin ich eingegangen. So, irgendwann kippt das aber, als dann der Refrain, der Chorus einsetzt und ich auf einmal einen Clean-Gesang höre. Um Gottes Willen. Wer hat mir da Clean-Gesang in meinen Beatdown reingepackt? Nein, Quatsch. Also, es war ein bisschen ungewohnt. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich war auch nicht darauf vorbereitet auf das Gitarrensolo gegen Ende des Songs. Ich brauche noch ein bisschen damit. Ich bin nicht ganz abgeneigt davon, aber ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen, bis der Song auf mich so ein bisschen gewachsen ist. Weil es dann doch ein paar Sachen gibt, die ich so nicht erwartet hätte von der Band. Und vielleicht ist das auch so ein Altersding. Wenn ich eine Band höre, möchte ich, dass sie mir zumindest ein Thema gibt. Also bei Paleface will ich halt immer nur Mord und Totschlag. Und Clean-Gesang ist für mich immer so ein bisschen, das entfernt sich so ein bisschen von Mord und Totschlag. Ja, und dementsprechend muss ich mich erstmal mal mit verheiraten, dass das halt so ein bisschen eine Mischung jetzt ist bei dem Ganzen.
Ja, Matze, herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast, ne?
mit Mord und Totschlag hast du mich gehabt, Alter.
Ja. Ja.
Das Video ist auch schön.
Das Video ist der Hammer.
Du bist ja ein Kind des Punk, kann man so sagen. Hast du denn auch Bezug zu Deathcore, Beatdown und Ausflüge in Richtung Slipknot, wie ich finde.
Ja. Also klar bin ich jetzt irgendwie im Deutschpunk irgendwie gelandet. Das war auch schon immer irgendwie ganz große Liebe dafür da. Aber komme auch ganz viel aus dem Chor. Also schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, so Evergreen Terrace, Stick to Your Guns, HSB, ganz früher noch die ganz alten Dinger tatsächlich noch. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, Subconscious und Narcissus und so.
Das ist ja, so Narcissus auf jeden Fall.
Ja, genau. So, also tatsächlich damit so als Beatdown-Bolo-Boy tatsächlich so mit 15 auch da immer in den Pit rein und mir die Zähne rausschlagen lassen, fand ich super. So, hab auch tatsächlich in Hardcore-Bands früher geschautet.
Ach, krass.
Ja. Also ich habe früher, also das ist bei uns sehr durchwachsen. Also das würde man wahrscheinlich bei Ängst auch so nicht erwarten. Aber der Gitarrist und ich, wir haben auch tatsächlich mal in so einer, boah, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, also als Black Metal würde ich es nicht bezeichnen, aber es war schon sehr, sehr geballerig und sehr düster. Und ja, der war der Klampfer, ich war der Schreihals und später noch bei Redeemer war ich noch Schauter. Das ist so New Metal gewesen, auch mit viel Brüllen und so. Ah, also so ganz, ganz fremd ist es mir nicht.
Krass. Okay. Was sagst du denn zum Song?
Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Also das Ding geht los, ballert halt voll auf die Fresse, finde ich ganz geil. Ich hätte mir das Video dazu nicht angucken sollen, ne? Weil, also ich bin selber Videograf und ich fand das, das war mir irgendwie zu drüber. So, das ist mir so. Das ist mir so einfach so. Okay, wir haben jetzt da die Flammenwerfer aufgebaut und dann sind wir da irgendwie auf dem Friedhof. Und dann dachte ich so, boah, das weißt du so, ich komme aus Hellersdorf-Marzahn, so, das habe ich ja jeden Tag, so, ne, also. Also, gut gemacht, wirklich gut, also, geiler Song, so, ballert, ne, also, weiß nicht, ich glaube, zum Pumpen oder so, echt ein gutes Ding. Wäre aber jetzt auch tatsächlich keine Nummer, die ich mir jetzt auf Dauerschleife reinziehen würde, so, ne, also, so hast krass hat es mich nicht abgecatcht.
Hast du Paleface denn grundsätzlich auf dem Schirm, so?
2-3 Sachen mal irgendwie immer über Playlisten und so, schon mal gehört, ja.
Lin, du kannst es ja besser beurteilen, aber die sind ja mittlerweile irgendwie gefühlt so die europäische Hoffnung im oder neue europäische Hoffnung im Deathcore,
ja.
Beatdown, New Metal, was auch immer es jetzt ist irgendwie.
Ja, ey, Paleface machen gerade einfach so krass die Runde, haben jetzt gerade ihre Headliner-Tour irgendwie in Amerika abgeschlossen, letzten oder diesen Monat, mehrere ausverkaufte Shows da gespielt, sind jetzt noch für Sick New World angekündigt worden nächstes Jahr, wo wir auch drüber gesprochen hatten. Machen auch um die Zeit wahrscheinlich auch wieder eine ganze Tour drum. Glaube ich, aktuell neben Electric Cowboy so das Dickste, was du an Export quasi haben kannst in Europa. Also an heftiger Musik, ne? Und auch hier.
Landmarks und so gehören dann natürlich auch
okay. Noch zu, ne? Mit dazu, genau. Aber man merkt, wie sehr die Leute da heiß drauf sind auf die Mucke und auf die Band. Und auch hier jedes Mal auf den Partys, auf den Live-Shows, wie viele Leute da hinkommen, nur für diese Band, das ist halt beeindruckend, finde ich. Mhm.
Mal gucken, wie es weitergeht, ne?
Also wie findest du denn den Song, Mike? Du hast doch gar nichts dazu gesagt.
Ich finde ihn ganz geil, muss ich sagen. Also ich fand es tatsächlich auch sehr spannend, als dann auf einmal das Solo rausgeholt wurde und ich hatte irgendwie, ich dachte, okay, jetzt gleich geht's irgendwie Richtung Thrash Metal auf einmal oder dann hatten wir auf einmal wieder so ein, von den Vocals her eher so ein Slipknot-Ding so. Also keine Ahnung, mal schauen, was sie halt da auspacken. Hast du das nicht mal erzählt, dass der Sänger nicht auch so voll der Slipknot?
Nee, der Gitarrist, Janik ist der übelste Slipknot-Fan. Er hat mal in einem nicht veröffentlichten Interview zu mir gesagt, dass er unbedingt mal als Vorband für die mal spielen wollen. Das haben sie.
Ja, wenn sie so weitermachen.
Gar nicht mal so unwahrscheinlich.
Stehen die Chancen gut, ja.
Ja, ne? Ja genau.
Machen wir weiter mit Casey, How to Disappear. Wie ich persönlich finde, sehr enttäuschend, dass das offizielle Musikvideo eigentlich nur ein Visualizer ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch bemerkt habt.
Ja.
Und ich als Fan des, was ist es jetzt? Es ist irgendwie auch gefühlt kein Melodic Hardcore mehr, weil es ja schon sehr ruhig ist. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Ding gewesen.
Echt?
Ja, doch. Matze, was sagst du? Kannst du mit Casey überhaupt irgendwas
sehr
anfangen?
Mit wenig, also auch mal so reingehört, mal so ein 2-3 Sachen und so. Und die Nummer jetzt sehr tragend, sehr Also so hat mich so ein bisschen tatsächlich im ersten so an diese ganz, ganz ruhigen alten Dinger von den Deftones erinnert. Also es hat so super zugeballert mit Effekten, ne? Und irgendwie, also als Musiker sicherlich geil irgendwie, hörst du da irgendwie 1000 Sachen raus, ne? Aber also schwer zu hören, so die Nummer, finde ich. Also keine leichte Kost.
Ja. Du findest geil, oder was, Lin?
Ich bin tatsächlich ein bisschen angefixt geworden.
Ehrlich?
Aber weil ich es auch so in die Richtung Holding Absence irgendwie bringe. Und das gefällt mir ja eigentlich ganz gut. Und ich gebe Matze recht, es ist ein sehr krasses Effektgeballer. Es trägt sich halt dadurch, dass du das super viel hinter dem Gesang irgendwie passiert. So. Ich finde den Gesang halt jetzt nicht, also der haut mich nicht aus den Latschen, aber ich finde ihn sehr gut. Also er ist sehr gut performt, so, das muss man schon sagen. Es ist aber jetzt auch kein Hit für mich, also im Sinne von kein Hit für mich, er würde jetzt wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass es da bessere Songs gibt, die mehr im Ohr bleiben, sagen wir es mal so. Aber ansonsten hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, deswegen,
Was sehr spannend ist bei denen, ich habe die damals mit dem Song Hell entdeckt. Das war so ein Dreambound-Ding. Da bin ich halt voll steil auf die gegangen und die wurden dann ja auch, ich sag mal, verhältnismäßig groß, so groß, wie man halt irgendwie mit der Mucke und mit dem in dem Genre halt werden kann. Dann waren sie ja jetzt ein paar Jährchen weg und wiedergekommen und so. Und interessanterweise sind die Streaming-Zahlen jetzt gar nicht mal so geil. Also ich habe gedacht, das geht ein bisschen steiler. Die spielen jetzt aber beim Full Force auch nächstes Jahr. Und auf dem Plakat zumindest stehen die da in der dritten Reihe. Also auf einer Höhe mit Malevolence, Bleed From Within und Madball und lassen da zum Beispiel Holding Absence hinter sich. Das finde ich halt spannend, was das so, also natürlich sagen Zahlen so, ne, Facebook-Likes sind ja sowieso schon Ewigkeiten von weg, aber auch so die Streaming-Zahlen spiegeln das für mich jetzt nicht ganz wider. Aber da scheinen die wohl doch irgendwie eine Perle zu haben, wie sie denken, wahrscheinlich tun. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, aber ich denke mir halt so mit, also du hast gerade Madball gesagt, du hast gerade Bleed From Within gesagt, du hast noch gesagt?
Malevolence.
Boah, schwierig. Also
in dieser Reihe jetzt, ne? Da hast du, also da drüber steht ja noch Buried Tomorrow und Counterparts.
Klar, aber vielleicht ist auch meine subjektive Meinung, aber so krass finde ich es auch nicht. Also das ist jetzt, vielleicht ist da auch etwas künstlich aufgebauscht worden, vielleicht in irgendeiner Art und Weise.
Da kommen auch noch ganz viele weitere Bands zu. Also, ja, ne, da sind wir ja auch noch lange nicht am Ende.
Genau. Ja.
Okay, Hop oder Top, wir sind uns da nicht ganz einig. Wie sieht's denn bei Gaslight Anthem aus? Matze, da zähle ich jetzt ein bisschen auf dich.
Mega, mega. Also mega gut, A hat's ja lange genug gedauert, irgendwie, bis jetzt wirklich mal was Frisches kommt. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte aber ehrlich gesagt nicht mehr so eine Zeit lang nicht mehr mit gerechnet, dass da überhaupt noch was kommt. So ja, durch die ganzen Solo-Projekte von Brian irgendwie. Und für mich persönlich allerdings der absolute Mindfuck. Ich bin halt riesen Springsteen-Fan, so, ne, dadurch auch auf die Gaslight Anthem gekommen. Und als ich dann gesehen habe, hier Feature und so weiter, boah, ich also Halbsteifen gehabt, so, ne. Und die neue Nummer ist halt genau das, was ich von der Band halt erwartet habe, so, ne. Also so ein bisschen Back to the Roots irgendwie, so schönes angenehmes Tempo, angenehme Produktion, finde ich, nicht so aufgeblasen, nicht zu viel, auch nicht zu wenig. Die allererste Platte von denen, die war ja sehr sehr dünn, sage ich mal, noch produziert. Das war ja auch so gewollt. Und ich finde es aber gut, dass die so einen Mittelweg haben. Also es ist jetzt, also wenn die jetzt mit einer Platte gekommen wäre, die so komplett steril aufgeblasen wäre, so das wäre es dann auch nicht gewesen. Aber eigentlich, also genau das, was ich von The Gaslight Anthem hören will.
Mhm. Ja, ich hab mich da ein bisschen eingelesen. Wir haben in der letzten Folge unter anderem auch über die neue Blink-182 gesprochen. Und da habe ich halt irgendwie auch die These aufgestellt, dass das natürlich auch vor dem Hintergrund so, Travis Barker ist mit dem Flugzeug abgestürzt, Mark Hoppus hatte Krebs und Tom DeLonge war ja raus, so, und dass da wahrscheinlich dann irgendwie auch der Spirit war, und das ist ja auch innerhalb der Songtexte ja irgendwie auch rausgekommen, dass man sich dann ja vielleicht doch nochmal zusammenraufen wollte, so von wegen, das Leben, ne, ist nur einmal und so weiter und so fort. Und da war es laut Brian Fallon halt ähnlich, dass er während Corona, ne, dann ist halt auch der Foo Fighters Drummer ja auch verstorben, ja, und so weiter. Und ne, hat er halt dann auch gesagt, okay, wir haben halt eigentlich auch nur diese Zeit jetzt so und warum sollen wir die nicht irgendwie nutzen mit schönen Sachen wie zum Beispiel mit unserer Band?
Absolut, absolut.
Und da kam halt die Motivation irgendwie her, da noch mal was zu machen.
Das sorgt ja halt auch manchmal wirklich dafür, dass es dann halt auch wirklich ein gutes Album wird, dass du halt wieder viele Bands fangen ja dann einfach an aufzuhören, weil sie einfach gar nicht mehr so den Spirit haben, so, ne? Also irgendwie ist es dann nur noch Job, irgendwie ist es dann nur noch irgendwie Business. Und ich glaube, das ist vielen Musikern dann wirklich so auch in der Corona-Zeit gegangen, dass sie erstmal gemerkt haben, was sie für ein Privileg haben und wie geil das eigentlich ist, was sie da eigentlich in der Hand haben und das nochmal neue Elan gibt. Also das kann ich mir super vorstellen. Also bei Blink muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die Platte jetzt auch irgendwie gestern einmal durchgehört und muss echt sagen, Alter, ich finde das unfassbar stark, das Album, so, ne? Also war früher harter Fan, bin dann irgendwann komplett ausgestiegen bei der Band, so, weil es also mich dann einfach echt genervt hat. Und und jetzt die Platte finde ich halt killer und ich denke, bei Gaslight wird es genau dasselbe sein.
Ja. Lin, kannst du überhaupt irgendwas mit denen anfangen, du aller Metalhead, du?
Es ist ja, also der Name ist mir nicht unbekannt, ne? Kennt man, ist auch doch eine Größe im Punk, würde ich jetzt auch mal so sagen. Sind immer so ein bisschen eigen gewesen. Also ich weiß nicht, ob ich das als Archetyp Punk bezeichnen würde. Weil ich finde, die haben immer so ein eigenes Image, ein anderes Image gehabt als die typische Punkband.
Punkrock, also da
ist Punkrock, okay. Also okay, auch so leichte Indie-Vibes haben die halt auch.
Ja, genau. Es ist, das war so eine Verheiratung von beiden, von Indie und so halt
Alternative-Zeug, ja.
Genau, genau. Ich habe unweigerlich, wenn ich an der Gaslab empfehle, immer Flanellhemden vor Augen.
Weil ich glaube,
so sieht Berthe, auch wahrscheinlich Berthe und Flanellhemden. Ja, genau, Berthe und Flanellhemd. Alle auch eine sehr also alle Leute, die dann bei den Konzerten stehen, wahrscheinlich auch eine sehr gute Meinung über Craft Beer oder sowas. Nein, das ist jetzt alles dumm, was ich da sage, aber keine Ahnung. Gestern ist so für mich auch so ein bisschen Hipstertum, so ein bisschen Groundroots mäßig unterwegs. Und ich fand den Song voll in Ordnung. Ich kann da überhaupt nichts Schlechtes drüber sagen. Es ist vielleicht nicht unbedingt mein Bier, aber ich habe ein paar Sachen gefunden, die mir gefallen haben. Ich finde schön, dass es trotzdem Indie-Vibe so dann doch so noch so ein paar punkige Anleihen hat, gerade durch den Beat, durch das Tempo, was auch Matze schon meinte. Da ist auf jeden Fall noch viel, sag jetzt mal, Herz für die Ursprünge im drinne und kann ich überhaupt nichts dagegen sagen. Und ja, das mit dem Springsteen-Feature in dem anderen Song habe ich auch gesehen, habe zuerst gedacht, krass, ist echt eine Ansage für die Größenordnung von Band. Ja. Springsteen ist ja schon so eine Ikone. Ja,
die haben halt eine Historie zusammen und
ach, krass, okay.
Ja, also das ist irgendwie, ich habe das mal irgendwo gelesen, die haben auch irgendwie, ich glaube, es war sogar die erste oder zweite Platte im Studio aufgenommen, wo Springsteen noch aufgenommen hat und dann ist der da durch Zufall vorbeigekommen und sind auch total inspiriert gewesen von dem und dann hat er auch irgendwie bei Shows mitgespielt live schon, also schon in der Vergangenheit. Und mitgesungen. Ach, und das ist halt, also ich meine, Alter, leck Arsch so, weißt du, wenn der Boss bei dir auf der Bühne mitspielt, so, das ist halt der Ritterschlag, so, also.
Voll, ja, deswegen cool, auch eine große Ansage dann in dem Sinne des Albums, dass du halt sowas halt mit drauf hast, ne, so ein Feature.
Und was ich bei denen halt wirklich besonders mag, ist, es ist eine Band, die es schafft, genreunabhängig, du erkennst die sofort an der Stimme, aber du erkennst die auch sofort am Sound. Also der Gitarrensound von denen so, das ist so, du machst es an und du weißt, gestern einfach so, das ist, das schaffen ja wenig Bands so, ne?
Ja, absolut, voll. Absolut.
Mal kurz eine Side Note, die sind nämlich unter anderem nächstes Jahr auch bei uns zu sehen, beim Vainstream. Die haben da ein paar, die haben jetzt ihre ersten Bands rausgehauen. Ich halte es kurz, weil wir wollen nämlich lieber über Rock am Ring sprechen. Haben wir gerade festgehalten. Einfach weil das noch ein bisschen bigger ist. Aber ich würde es halt nicht komplett übergehen. Die ersten Mainstream-Bands sind draußen: Against the Current, Buried Tomorrow, Feine Sahne, Ice and Kills, Lionheart, Niara, Neck Deep, die besagten Gaslight Anthem, The Artist Murder, Wargasm und ZSK. Also eigentlich irgendwie eine gute Mischung aus allem, von Punk bis Deathcore, ist da so irgendwie alles Mögliche schon bei. Da sind jetzt noch keine Headliner bei. Die werden mit Sicherheit auch irgendwann demnächst kommen. Und das Ganze wird auch an zwei Tagen stattfinden diesmal.
Ah ja, stimmt.
Und mal schauen, was das so gibt. So, und vorhin ist ja irgendwie das Internet fast geplatzt, obwohl es ja mit Ansage war, weil der Ring und der Park haben das ja im Grunde dann vor 2 Wochen oder so schon mal angekündigt, dass da jetzt was kommen wird. Und es ist jetzt da, es ist das komplette Line-Up. Und ich muss zugeben, ich kannte es schon vorher, weil wir da so einen kleinen Einblick schon reinbekommen durften, um da halt ein bisschen was zu machen. Was jetzt gerade schon durchs Internet kursiert, lieber Lin. Du hast vorhin gesagt, ich gehe dir auf den Sack damit.
Ja.
Deswegen lasse ich euch mal die Bühne. Matze, du hast vorhin auch gesagt, so mega fett, habe ich, glaube ich, rausgehört, ne?
Es ist brutal. Also ich habe das vorhin gelesen und war so ein lachendes und so ein weinendes Auge, weil ich war dieses Jahr das erste Mal privat, also bei Rock am Ring. War so semi-begeistert, muss ich leider sagen. Also ich fand das komplette Festival nicht so geil. Aber das Line-Up war okay so, ne? Aber ich muss dazu sagen, ich bin da hin wegen ein paar Kumpels und wegen meiner Freundin und war cool, war eine geile Zeit. Aber wenn ich jetzt das Line-Up sehe, so was da jetzt kommt, das ist einfach brutal. Also das ist wirklich, da sind so viele Sachen bei, die mich halt so krass wegficken. Mhm. Also allein, das ist jetzt, weißt du, so gestern Anthem, auch ganz gute Überleitung, Dogstar. So, das ist so geil. Ja. Keanu Reeves, ich bin halt riesen Keanu Reeves-Fan, so, ne?
Ja.
Und ich habe gerade noch irgendwie gesagt, Alter, ey, hoffentlich spielen die jetzt mal Europa und irgendwas. Hab sogar gesagt, ich würde sogar irgendwo hinfahren, so, ne? Mhm. Und das ist mega. Also auch die ganzen, also ich finde auch die Headliner sind auch wirklich würdige Headliner, so, ne? Also ich habe es hier gerade irgendwie auch vor mir, das sind halt echt krasse Machine Head, Alter, so, ne? Also, boah, geil. So, auch meine große Jugendliebe, so, ne? Also es sind echt richtig brutale, Corey Taylor halt auch Killer, ne? Green Day sowieso immer gut. Da sind krasse Sachen bei. Also, und vor allen Dingen, ich finde es gut, dieses Mal sehr gut gemischt. Es ist viel, viel Geballer, aber auch viel Punk so bei. So, ne? Also ja. das deckt mehr ab als beim letzten Mal.
Fand ich aber auch, ne? Dieses Jahr war der Punk-Anteil relativ wenig im
Line-Up. Ja.
Also hat auch keine Sau interessiert tatsächlich. Es war
nee, also ich weiß noch, Mike, war das wir hatten ja unser Studio relativ nah bei der Mainstage und wir haben, glaube ich, boah, wie war das? Ich meine, es wäre irgendwie doch Black Flag hätten da gespielt.
Nee, NoFX haben gespielt.
NoFX haben gespielt.
NoFX, ja genau, NoFX, so, sorry, ich wirf die alle durcheinander. NoFX haben gespielt. Und ich glaube, kurz danach oder davor war Sun 41 dran.
Ja.
Und NoFX war krass wenig los, dafür, dass es einer der letzten Shows so mitunter in Europa war. Und dann bei Sun 41, die ja noch mal kommen, haben sie ja selber gesagt, wir kommen auf jeden Fall noch einmal rüber. Ist das Ding ja explodiert. Da war ja so viel los. Also, fand ich halt irgendwie krass. Also, das, was du meinst, das hat auch kaum jemand interessiert. Ich hoffe, dass das einfach dieses Jahr mehr Punk-Fans auch wieder dazu holt, die sagen so, yo, ey, ich geb mir die Ärzte, yo, ich geb mir die Broilers, die Dropkicks, ne, das sind so Dinger, Sonderschule, die da irgendwie auch mittlerweile auch ihren Platz brauchen.
Ja, voll, auf jeden Fall. Also die reißen
auch
voll
ab. Auch wenn ich kein Punk-Fan bin oder kein großer Punk-Fan bin, habe ich ja letztes Jahr echt das ein bisschen vermisst, so als Abwechslung reicht.
Ja, ich glaube, das war einfach, weil es auch zu viel, also es gab ja einfach auch viel Hip-Hop, so, ne?
Absolut.
Und das war so irgendwie, du hast da einfach gesehen, das war halt nicht, also für mich, so das erste Mal Rock am Ring war das so, okay, so, das ist jetzt hier irgendwie so ein bisschen Lollapalooza-Style irgendwie so, ne? Also fand ich halt irgendwie komisch. Also bei Apache war gefühlt halt mehr los als bei NoFX so und dann dachte ich mir so, okay, schwierig.
Ja.
Ja, ich persönlich, also ich habe da auch so, also habe ich jetzt auch schon ein paar Mal, glaube ich, so in verschiedenen Richtungen gesagt, so, also was da im Mittelfeld, also coole Headliner, große Bands, coole Sachen dabei, keine Frage. Also alleine Queens of the Stone Age finde ich halt super, dass die da spielen. Maneskin finde ich entgegen vieler Stimmen auch cool als Headliner. Wo ich gespannt bin, wie sie das halt meistern, obwohl es ist halt schon ein großer Name ist. Für mich persönlich ist aber so das Mittelfeld, das ist so krass, also wie relevant die teilweise da sind, die Bands, die da sind, zu finden sind. Du hast Bad Omens, du hast Electric Callboy so als ne, No-Brainer so ein bisschen dazwischen, aber zum Beispiel auch so Sachen wie Harriet, Scene Queen, du hast Mudvayne, die seit, du hast gesagt 19 Jahre.
19, also wir haben es nachgeguckt, es sind wohl 19 Jahre.
19 Jahre, das letzte Mal da waren. Malevolence ist wieder mit am Start, Landmarks sind am Start, Polyphia sind da, Hatebreed ist da, Hanabi, wisst ihr, wer Hanabi ist?
Das ist J-Rock, oder?
Das ist so eine J-Rock-Band, hat alles nur Mädels, ne? Auch die sehen halt entsprechend sehr kulturell geprägt aus, sag ich jetzt einfach mal, aber die machen halt irgendwie, also die machen echt ordentliche Dampfhämmer da an Mucke. Das ist schon lustig, wenn du das so siehst, weil das so eine komische Ambivalenz ist bei dieser Band. Das finde ich halt irgendwie cool, dass die halt dabei sind. Das ist halt, wann denkt mal ein Veranstalter aus Europa mal an Bands aus Japan oder generell aus Fernost? Das ist halt, finde ich, auch mal so ein Ding, ne?
Ist aber smart, ist, glaube ich, auch Deutschlands Premiere, wenn ich das nicht gelesen habe.
Das meine ich halt. Es sind so viele relevante Namen dabei, auch While She Sleeps und keine
Pendulum.
Ahnung. Pendulum, also es sind so viele Sachen dabei, wo ich sage, yo, das ist nur absolut intelligent vom Ring, dass die genau diese Leute gebucht haben, diese Bands gebucht haben. Und ich sage jetzt mal voraus, dass das ein erfolgreiches Jahr für die wird. Also ich würde sogar sagen, es wird erfolgreicher als letztes Jahr.
Auf jeden Fall.
Wie dieses Jahr, meine ich, sorry.
Ja, auf jeden Fall.
Auch ein Kommentar noch zu Måneskin. Mir ist gerade aufgefallen, dass das, glaube ich, dieselbe Schriftart wie die vom Bossos ist.
Glaube ich. Das macht's aber nicht besser.
Nee, aber die haben, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch im Kopf habe, unter anderem, also die haben dieses Jahr in Hannover gespielt. Ich meine, das war vor 25.000 Leuten ausverkauft.
Okay.
Und weitere Shows, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man die da jetzt einfach so hinsetzt und hofft, dass die halt irgendwie Headliner-würdig sind, sondern das ist halt, ohne zu übertreiben, eine der aktuell größten Rockbands auf diesem Planeten.
Mm, okay.
Und das ist natürlich absurd in dieser Kürze der Zeit, so durch ESC natürlich alles völlig gepusht, aber da gab's ja auch ich sag mal, gut, musikalisch natürlich noch ein bisschen woanders, aber auch Lordi haben das Ding gewonnen damals und haben nicht Headliner gespielt, so.
Das ist auch halt, wunderbar, ja.
Ne, die sind live, muss man sagen. Also wir haben mit denen also schon mal ein Festival gespielt. Also die bestehen auf der großen Bühne, so. Also die machen einfach echt krassen Abriss. Man muss es mögen, so, ne? Aber ich glaube, also für ein Festival ist das gut gewählte Musik, weil selbst wenn du die nicht kennst, wenn du drei Bier drin hast, das macht Spaß, so, ne?
Ja.
Ja, deshalb.
Über Lordi sprechen wir, ne?
Ja.
Nee, aber ich denke auch, dass das, also du musst ja irgendwann auch anfangen, deine Headliner weiter ranzuzüchten. So, es ist, macht keinen Sinn, ja, jedes Jahr mit, wenn du da jetzt noch Metallica hingesetzt hättest, dann hättest du halt entsprechend auch nur so ein, sag ich mal, Ü40-Publikum irgendwie angesprochen, so auf Dauer. Mhm. Weil auch wenn Green Day jetzt natürlich das Dookie und American Idiot Album irgendwie wahrscheinlich spielen werden, weil das halt Jubiläum ist von beiden Alben, so, Dookie ist jetzt, sag ich mal, auch eher ein Album, das ist auch an mir ein bisschen vorbeigegangen und ich mag Punk und ich bin 33, so. Also es ist halt, ne, so nicht unbedingt direkt meine Zeit gewesen, so. Und dementsprechend, es macht schon Sinn, eine etwas jüngere Band hinzusetzen.
Ja,
also
ich bin auf jeden Fall auch Fan. Die haben auch eine neue Platte, ne, in der Mache, glaube ich, ne, Green Day.
Haben sie auch, ja. Also ja. Es ist natürlich irgendwie, du hast schon die Grätsche so zwischen alt und neu, klar.
Ja, ja.
Aber es ist jetzt nicht, nee, auch wenn sie von der Zeit her ähnlich sind, Blink fühlen sich aktueller an zum Beispiel. Ne? Ja, das wäre jetzt vielleicht nochmal ein anderer Move gewesen. So.
Die sind einfach auch fresher, glaube ich, von ihrer ganzen Außenwahrnehmung so. Ne? Also die sind ja auch viel präsenter noch als Green Day. So.
Ja, absolut.
Genau.
Aber Matze, wenn du dann nächstes Jahr mit dabei bist, am Start bist, ne, du als Berliner, kennst du Querbeat? Und wenn nicht, musst du sie auf jeden Fall geben.
Das klingt nach Ska.
Oh, das ist gar nicht so weit weg davon, aber eigentlich ist es, also es hat auf jeden Fall was mit vielen Bläsern zu tun, das kann man dazu sagen. Die haben sehr viel so, okay, also so typische Metallbläser dabei, aber es ist halt eigentlich Kölschrock. Geil. So, und es ist Kölsche Mundart. Und die haben mal so ein, zwei Pop-Hits geschrieben, die auch, glaube ich, so ein bisschen erfolgreicher waren, aber die spielen auch nur beim Ring, glaube ich, nicht beim Park.
Ja, ich meine schon, ja.
Aber ich finde das immer lustig, wenn man Leuten außerhalb von NRW oder außerhalb von Köln diese Kölschrock mal vor die Füße wirft und guckt, wie das funktioniert. Also es ist ja so lustig, dass die ganzen EDM-Festivals hier in NRW machen das ja auch. Die bringen immer so eine Kölschband mit aufs Festival, damit die Leute zwischendurch mal was anderes zu hören haben.
Aber das ist aber halt die geil, gehen gut ab. Das glaube ich. Also ich glaube, die Leute feiern das auch zwischendurch mal ab, so, ne?
Also ich, wie gesagt, ich habe die jetzt schon ein paar Mal gesehen, teilweise wider Willen wegen der Arbeit, und ich jedes Mal immer ein, also kann man sich geben, weil auf der Bühne so viel passiert und die so gut mit dem Publikum auch sind, finde ich eine ein guter Teil fürs Line-Up auf jeden Fall. Aber gib dir die auf jeden Fall, wenn du da am Start bist, Matze. Da wäre ich mal gespannt, was du dazu sagst.
Also ich glaube schon, also wenn wir selber nicht irgendwie spielen, dann gebe ich mir das tatsächlich. Obwohl ich eigentlich gesagt habe, nie wieder Ring, aber das ist doch tatsächlich, also das Line-Up ist bis jetzt schon tatsächlich ein sehr, sehr guter Überzeuger.
Ja, ja. Mhm.
Kommen wir zu einem Thema, was wahrscheinlich weniger Spaß macht. Matze, dich betrifft das ja definitiv.
Bosshaus meinst du?
Ja, Bosshaus, genau. Spotify kündigt ein neues Abrechnungssystem an. Das ist natürlich jetzt eher so ein bisschen Business-Talk, aber es betrifft ja letztendlich Menschen, die Musik machen, weil sie damit nämlich ihr Geld verdienen. Ja. Und kurz zusammengefasst, kleine Artists und Bands sollen halt, oder ich sag mal, grundsätzlich sollen halt Songs eher vergütet werden, wenn sie eine bestimmte Anzahl an Streams bekommen haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Bis dahin, und welche, ich weiß jetzt nicht, wie die Grenze da ist, ich weiß nicht, ob das schon bekannt ist. Weiß ich, ob du die schon kennst, Matze?
Nee, gar nicht.
Nee. Aber bis dahin gibt's halt nix und dann gibt's halt ein bisschen was so. Klingt jetzt natürlich wieder nicht so geil. Und Spotify ist ja ohnehin auch in der Kritik.
Ja, ist halt ein schwieriges Thema, ne? Also finde ich, also grundsätzlich muss ich sagen, finde ich das natürlich total scheiße. Also egal, wie viel du streamst, also wie viele Zahlen du da hast, so, also muss es was für geben. Und ich meine, wir reden ja wirklich schon davon, dass Musik ja schon so, ich muss leider das Wort billig benutzen, so, ne, ist, also die Wertigkeit von Musik ist ja schon in den letzten Jahrzehnten hart abgesackt, so, ne?
Ja, ja.
Und da jetzt nochmal drauf zu schlagen, so, ich weiß nicht, ob das so clever ist. Also, ich krieg das auch immer mehr mit, dass auch so Künstler irgendwie gar keinen Bock mehr auf Spotify haben, so, ne? Also, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite, du hast eine Plattform irgendwie, ne, über die du halt auch Leute erreichen kannst und deine Musik präsentieren kannst. Aber wenn das halt irgendwann wirklich nur noch der reine Ausbeutungsbetrieb ist, so, dann, also ich glaube, dann stellen sich auch Künstler quer und es müssten natürlich dann, und das gab es ja auch schon jetzt in der Vergangenheit, dass sich auch große Künstler halt dagegen stellen müssen. So, ne? Mhm. Das ist dann halt eigentlich das, weil ganz ehrlich, wenn jetzt hier Band XY irgendwie mit ihren 100 Streams da pro Woche irgendwie sind, sagt, ja, dann machen wir es hier nicht, das interessiert so ein Unternehmen nicht so, ne? Sondern es müssen dann die großen Artists sein.
Ja. Neil Young hatte doch da unter anderem, ich glaube, aus einem anderen Grund.
Ja, genau.
Also,
ja.
wird man, glaube ich, einfach beobachten müssen. Also ich bin auch der Meinung, dass...
Aber ist das jetzt schon durch oder ist das jetzt
in der Plan? Das soll wohl 24 kommen und da sind halt die Major-Labels irgendwie natürlich wieder mit an Bord gewesen. Wahrscheinlich, weil sie dann am meisten mit abkassieren würden. Ich bin gerade nicht sicher, irgendein CEO von
Universal, der Lucian Grange, oder wie er heißt, hat das wohl initiiert, das Ganze.
Ja.
Ich finde es aber auch krass, ne, wenn du überlegst, natürlich tut das jetzt den großen Major-Labels zugute, weil wenn weniger Leute aus dem Topf nehmen, haben die natürlich mehr Geld für sich, das muss man auch einfach so sehen. Ja. Es ist halt Fluch und Segen, denke ich. Spotify hat leider Gott ein System, womit sie dann doch, also womit sehr viele Bands, auch kleinere Bands, sehr gut in die Hörreichweite von Leuten halt landet, durch Playlisten, hast du nicht gesehen. Auf der anderen Seite ist halt das Bezahlmodell der absolute letzte Rotz und ich denke, Matze, du wirst mir da beipflichten, das ist halt auch, also nur auf Spotify sich zu beharren, da musst du ja Zahlen schreiben im Streaming, die ja, also das ist ja lächerlich, das schafft ja keine Punk-Hardcore-Metalcore-Band dem Leben, selbst Electric Callboy und Bad Omens und Steep Token werden nicht die Zahlen fahren, wo sie sagen würden, da machen wir jetzt einen Reibach mit, sondern die setzen auch ganz krass dann zusätzlich auf Merch, auf physikalische Verkäufe, auf Shows und hast du nicht gesehen. Und es macht's halt, so wie du auch sagst, billiger, die Musik auch billiger, ne? Und ja, ich weiß nicht, es gibt ja noch ein paar Streaming-Dienste, die da halbwegs besser auch monetarisieren, also im Sinne von Apple Music zum Beispiel hat, glaube ich, mit dem höchsten Auszahlungssatz, was das angeht, Tidal auch so zum Stück, aber das Problem ist einfach, dass Spotify Marktführer ist, die größte Base hat an Nutzern und das ist halt jetzt mit dieser Änderung halt echt ein Paukenschlag für viele Leute, die da dann doch einiges an Geld verdient haben oder vielleicht noch ein bisschen Geld verdient haben, ne? Ja, das muss man schon sagen.
Ja, es geht ja auch um Wertschätzung, ne? Also ich meine, du hast ein Produkt, du ballerst ja rein ohne Ende, also das ist ja, viele denken ja, Musik machen geil und so, aber das kostet ja auch einfach unfassbar viel Kohle, so, ne? Mhm. Und dann können die Leute da irgendwie für 9 Euro oder was im Monat da irgendwie deine Mucke, für die du halt Tausende von Euros bezahlt hast, können die da irgendwie hören, und wenn du dann nicht mal einen Bruchteil, so, ne, also nur so diesen Anstandsbetrag, sage ich mal, bekommst, so, ich glaube, das wird viele Künstler dann einfach so, dass sie einfach keinen Bock mehr haben, so, ne, dass sie einfach sagen, ja, okay, jetzt ist vorbei jetzt hier.
Ja, und ich meine, wie gesagt, es ist einfach schade, dass es so weit kommen musste quasi, aber es ist so ein bisschen auch wieder der Konsumer, ne, der Verbraucher quasi entscheidet und dann ist das halt so gegeben.
So, jetzt haben wir ja natürlich auch viel schon über das Musikertum gesprochen. Matze, ich habe mal ein Zitat mitgebracht. Das ist entstanden unter einem Post. Wir haben nämlich in der vorletzten Folge unter anderem über Bands wie Dyadis Murder und auch Falling in Reverse gesprochen, die für sich ja die ein oder andere kontroverse Person innehaben oder hatten. Da gibt es ja natürlich auch in der jüngeren Vergangenheit andere Bands, nehmen wir mal Anti-Flag und so, wo dann, sag ich mal, ne, die Menschen entschieden haben, dass sie vielleicht solche Leute nicht mehr supporten wollen. Und da habe ich einen Kommentar gefunden, den fand ich irgendwie interessant, sagen wir mal so. Und ich wollte das definitiv mal jemanden oder die Meinung von jemanden hören, der halt angesprochen ist. Musiker ist genau so ein Beruf, oder Musiker sein ist genau so ein Beruf wie Bäckereifachverkäuferin, Busfahrer oder Pilot. Deren Privatleben interessiert mich auch nicht. Musiker sollen Musik machen und mich unterhalten. Deine Reaktion darauf, wenn du sowas hörst?
Ich hab mir noch nie ein Ticket für meine Bäckereifachverkäuferin gekauft. schwierig. Also würde ich so nicht unterschreiben. In dem Moment, wo du Musik machst und auch auf der Bühne stehst, da hast du eine gewisse Reichweite und die Leute hören dir zu. Du hast es wird ja immer so viel jetzt gerade in der Presse auch von Machtfunktionen gesprochen, und das, eine gewisse Art von Macht hast du in dem Moment, so, ne? Also die Leute hören dir einfach aktiv zu, natürlich, weil du auch verstärkt bist, weil du ein Mikrofon in der Hand hast und so weiter. Man fungiert auch irgendwie als, muss nicht immer positiv Vorbildfunktion sein, aber du bist auf jeden Fall eine Person, mit der sich die Leute halt identifizieren, sonst kommen sie nicht auf deine Show. So, ne? Also ich glaube nicht, dass Leute auf ein Konzert gehen, wo sie sagen, der Typ ist ein komplettes Arschloch. So, ne? Also das ist, gibt's auch, aber ich glaube relativ selten. Und ich glaube, dass die Privatperson hinter jedem Musiker nicht immer wichtig ist, aber wenn so gewisse Thematiken, wie was jetzt zum Beispiel so hier, Rammstein, ne, beste Beispiel gerade, sehr aktuell, Anti-Flag und so weiter, oder damals für mich tatsächlich, also was für mich wirklich ein Grund war, ich war damals Lost Prophets-Fan, so, ne, ich fand die halt unfassbar gut, und dann als dieser ganze Skandal rauskam, hier eher pädophil und sonst was, ich habe alles, was ich von denen hatte, in Müll geschmissen, so, das war für mich klar, ich werde es nie wieder hören, egal wie viel ich damit verbinde und so weiter, weil das ist einfach, da ist einfach eine Grenze eingerissen, so, ne, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch dann wieder sagen, es ist ja dann auch schwierig, Musik zu hören, weil du kennst ja nicht jeden. So, du kennst ja nicht jede Band, die du hörst und so weiter. Und im Endeffekt ist mir auch, also auch zum Beispiel, was so in der Presse ist ja ganz oft hier so, ne, in einer Regenbogenpresse hier dann irgendwie, ah, der hat mit dem und hier und da, und das ist mir scheißegal. So, das sind auch Menschen, das darf man auch nicht vergessen, die haben auch ihre ganz normalen zwischenmenschlichen Belange, und die sind, finde ich, auch solange die nicht im Gegensatz stehen zu dem, was ich in meiner Musik verkörpere. So, solange finde ich, ist das auch in Ordnung. Wenn du natürlich dich auf die Bühne stellst, und das machen leider in meinen Augen ziemlich viele Arschlöcher, die stellen sich nämlich auf die Bühne und predigen ihre Moralvorstellungen und sonst was und leben es dann ganz anders aus. Das finde ich dann tatsächlich schwierig. So, und da finde ich, da sollte man auch anprangern. So, ne? Es gibt halt viele Künstler, also gerade im Punk tatsächlich, die sehr über Jahre Political Correctness betrieben haben, immer sehr den Zeigefinger nach oben gemacht haben. Und wo er dann auch oftmals im Nachhinein rauskam, ja, okay, Alter, okay, stell dich auf die Bühne hier und predigt und zeigt mit dem Finger auf andere Leute, kriegst aber selber nicht mehr geschissen irgendwie. Da wird's dann schwierig, so, ne? Also ich glaube, das ist ein schmaler, sehr, sehr schmaler Grat. Es ist halt kein Job wie jeder andere, so, ne? Also das würde ich so nicht unterschreiben.
Ja. Ich finde es auch irgendwie, es klingt auch irgendwie respektlos. Also Musiker sollen Musik machen und mich unterhalten. Also die sollen mich unterhalten. So als ob das so ein, ne, so, also diese Forderung finde ich halt irgendwie ein bisschen anmaßend. So, also erstmal muss man ja gar nichts machen, sondern.
Das ist so, als wenn du dir so einen Disco-Dieter für seine Hochzeit holst, so, weißt du? So, jetzt spielen wir mal hier an Tagen wie diesen von den Hosen. Also. Ja, weiß ich nicht, nee, also das kann man, was jetzt natürlich nicht, also das muss ich nochmal sagen, was jetzt nicht heißen soll, dass ich den Beruf der Bäckerei-Fachverkäuferin herabwürdigen möchte, ne, also der ist auch systemrelevant.
Nein, ich fand auch die Auswahl dieser Berufe auch spannend, ne.
Wenn mein Bäcker jetzt zum Beispiel Lost Prophets-Fan wäre, würde ich da auch nicht mehr hingehen, so, ne, muss ich auch sagen.
Ja. Es ist natürlich die Frage, also fangen wir mal anders an, du hast jetzt ein neues Album draußen. Und in dem Zuge wurde dir eine sehr spannende Bio geschrieben. Da habe ich einige sehr schöne Zitate tatsächlich gefunden. Und da hattest du nämlich unter anderem gesagt, dass das Ganze eigentlich auch nur funktioniert bei Angst mit den Leuten dahinter. Sprich, nicht nur mit dir, der ja auch quasi dem ganzen Kind irgendwie seinen Namen gegeben hat. Angst ist dein privater Name auch, oder?
Es ist so mein Familienname, aber dass die ganze Kapelle so heißt, ist tatsächlich nicht auf meinem Mist gewachsen. Ganz kurze Geschichte, wir brauchten einen Bandnamen, und jeder, der schon mal eine Band gegründet hat, weiß, wie beschissen das ist, weil, also irgendwie klingt alles blöd, und wenn du dann, also es ist wirklich, also ey, wir hatten da Namen, ich kann mich erinnern, Captain Carajo und was weiß ich was, also totale Blödmannsnamen. Und wir wollten an dem Abend alle ein Saufen gehen. Da war hier irgendwie so eine Party irgendwie, und das hat sich über Stunden gezogen. So, jeder hat mit Zettelchen das aufgeschrieben. Das war also total bescheuert, ehrlich. Und irgendwann hat unser Trommler gesagt, lass die Scheiße jetzt einfach Angst nennen, so, das ist doch in Ordnung, dann können wir jetzt los, so, ne? Und dann war so, ja, komm. Also es war wirklich so aus der Not rausgeboren und fertig. So, ne? Also da steckt jetzt auch kein irgendwie. War für mich bloß schwierig, weil ich bis dato immer mich als Ängster vorgestellt habe. Und seitdem dann halt auf Matze umswitchen musste. Das war kacke. So. Aber ansonsten, ja. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, es funktioniert halt nur mit den Leuten.
Ja, dementsprechend, also die Menschen dahinter sind ja dann doch irgendwie auch wichtig, ne? Also, um nochmal zu diesem Zitat zurückzukommen, so. Also, na klar, ich bin jetzt auch nicht Fan von Promiflash und Co. und der Bild-Zeitung und so. Mich interessiert das halt auch alles nicht, wer jetzt mit wem und überhaupt. Und selbst als Fußballfan interessiert mich jetzt auch nicht, was Mats Hummels privat da wieder mit wem und überhaupt. Ist mir völlig egal. Aber am Ende des Tages funktioniert es halt auch nicht ohne, ne? Und das ist ja irgendwie auch dann das Ding, gerade wenn du natürlich als Matze da ja auch persönliche Geschichten einfach verarbeitest in dem Album.
Ja, also das ist halt, also erstmal ist wichtig, wir sind eine Band so, ne? Und dann ist ja dahinter noch ganz, ganz viel. Wir haben ja eine riesen Crew, das sind alles unsere Leute und das ist halt bei uns einfach mittlerweile, sag ich mal, schon eine relativ große Gang irgendwie. Und also der wichtigste tatsächlich in der ganzen Band, also der steht sogar noch vor mir, ist tatsächlich unser fünftes Bandmitglied, Tommy, unser Tourmanager. So. Also der ist auch wirklich eingetragen, das fünftes Bandmitglied. Ohne den würde halt gar nichts laufen. Also das ist, ja.
Steht auch bei Wikipedia, glaube ich, drin, ne? Kann das sein?
Ja, ey, der ist, also wirklich, das muss man wirklich sagen, der hat von Anfang an an diese Band, also der hat mehr an diese Band geglaubt als ich so, ne? Und ohne den würde das auf jeden Fall gar nicht funktionieren. Und das fängt halt an bei der Videografin bis zur Mercherin, also alles. Und die Fans halt auch vor allen Dingen so, ne? Also die Leute, die uns supporten, aber halt eben auch Plattenfirma, die Leute, die da arbeiten und so weiter. Wir arbeiten ja auch mit bei Rising, mit dem Robin von Venues zusammen und so. Und das sind ja alles Leute, die mit uns immer im Kontakt sind, die einfach einen geilen Job machen. Und so, wir haben, sag ich mal, bloß den Öffentlichkeitsfaktor so, ne? Und kriegen dementsprechend auch die ganze Scheiße immer ab.
Ja. Ja, das Ding heißt Irgendwas ist immer, das ist jetzt vor gut 2 Wochen rausgekommen, am 20. Oktober. Mhm. Und was ich auch spannend fand, du hattest oder du wirst zitiert von wegen, dass ihr zwar mit dem Album davor, da seid ihr ja, glaube ich, auf Platz 20 gelandet, der Albumcharts. Ja. Ja. Jetzt mit dem neuen Album aber dann doch noch mal so ein bisschen rauer oder unterwegs sein wollte oder mit wenig Schnickschnack und so weiter. Wenn man das so gelesen hat, dann klang das eher nach, okay, wir machen aber lieber unser eigenes Ding und gehen ein bisschen mehr Risiko vielleicht, in Anführungsstrichen. Jetzt seid ihr aber mit dem Ding einfach mal auf Platz 14 gelandet. Also seid da quasi noch erfolgreicher geworden. Hast du das irgendwie kommen gesehen?
Also, dass wir mit dem Album auf 14 gelandet sind, war für mich jetzt keine Überraschung so, ne? Weil, also, oder sagen wir mal so, es hätte mich auf jeden Fall gewundert, wenn wir die 20, die wir beim letzten Mal hatten, nicht getoppt hätten, weil wir haben halt einfach 5 Musikvideos gedreht für die ganze Kiste. Wir haben halt extrem viel Social Media Arbeit gemacht. Wir hatten Radio Airplay, was wir alles beim letzten Mal halt nicht hatten. Wir haben einen echt geilen Festivalsommer gespielt, haben viele Fans abgeholt und du kannst ja auch so anhand der ganzen Streaming-Zahlen, anhand der Follower-Zahlen auch einfach erkennen, so ein bisschen, okay, wächst es oder stagniert das ganze Ding? Und das ging halt irgendwie wirklich immer weiter nach oben. Und das hat aber einfach wirklich, weil wir halt wirklich wie die Schweine gearbeitet haben. Also wir haben wirklich immer nochmal und nochmal hier und da nochmal ein Foto und da nochmal ein Posting und da nochmal und hier und da nochmal. Und das war auch echt nervenaufreibend am Ende. Und ich wäre auch wirklich geknickt gewesen, wenn das Ding irgendwo ganz hinten gelandet wäre, weil mehr als für dieses Album hätten wir einfach jetzt auch nicht machen können. Das wäre nicht gegangen. Wir gehen ja alle noch arbeiten nebenbei so, ne? Also.
Naja. Gutes Stichwort übrigens auf Social Media. Du hast nicht nur auf diesem Album, sondern auch auf Schöne neue Welt, zumindest habe ich da so ein Part gefunden. Klingt es danach, als wenn du so eine relativ kritische Haltung auch zu dem ganzen Thema hast. Gerade bei Digitale Liebe, das ist ja, glaube ich, auch der Opener von dem neuen Album. Da ist ein Zitat, das ist digitale Liebe, Baby, glaub mir, ich verliere den Verstand, ich kann nicht schlafen, mein Herz ist voll mit deinen Daten, digitale Liebe, ich bin nur noch am Vibrieren, fasse mein Display an, damit ich dich berühren kann. Fand ich sehr, sehr schön.
Ja, da kam so ein bisschen der Sozialarbeiter mit durch.
Was hältst du davon? Also bist du eigentlich Social Media?
Ich muss gerade ehrlich sagen, es ist für mich Fluch und Segen. Also ich bin kein Fan von Social Media. Es ist an sich eine gute Sache, wie in viele Sachen, die gemacht werden, sind eine gute Sache. Es wird halt einfach auch echt beschissen genutzt, so, ne? Und ich arbeite ja noch als Sozialarbeiter mit jungen Menschen zusammen und wenn ich einfach sehe, also wie krass das beeinflusst und was so die Vorbilder sind, die so durchs Internet gemacht werden und ich finde es nicht gut. Also wir nutzen das für Musik und wir versuchen es mit sinnvollem Content zu füllen. Und es gibt auch sehr vielen sinnvollen Content. Aber ich finde es halt immer wieder wirklich katastrophal. Also mein Algorithmus, ich weiß nicht, was da los ist, der ist so zerballert. Da werden mir halt irgendwelche Vollidioten vorgeschlagen, die entweder pro AfD-Werbung machen oder irgendwelche tanzenden Vollkasperköpfe, die nichts, also wirklich nichts können. und die haben Millionen von Aufrufen und so weiter. Und das ist so, also das ist für mich so der Indikator dafür, die Gesellschaft wird halt immer dümmer. Und das, also es ist, es ist wirklich so krass. Also ich habe einfach auch das Gefühl, junge Leute, also ich will jetzt hier nicht klingen, wie Opa erzählt vom Krieg so, ne? Also früher war auch nicht alles toll, aber die Qualität ist schon krass. Also dass du einfach siehst, auch wie das funktioniert, ne? Dass gerade junge Leute, die klicken einmal irgendeinen Piss an und die kriegen nur noch diese Scheiße reingeballert, so, ne? Und gucken gar nicht mehr nach links und rechts und alles wird dir als Wahrheit im Internet verkauft und vor allen Dingen jeder Vollidiot erzählt dir im Internet seine Wahrheit und das finde ich, also ich finde es auch in Musikerkreisen ganz, ganz schlimm. Also ich habe eine deutsche Künstlerin, die auch so in unserem Genre unterwegs ist und das ist so Selbstgeißelung, weil ich mir immer wieder ihre Storys gebe und danach durchdrehe. Und ja, es ist Fluch und Segen. Man könnte es so schön nutzen, so sinnvoller Content, so, weißt du? Also ich guck mir zum Beispiel super gerne so Frauen-Skateboard-Seiten an, weil ich total geil finde, so, ne, so ein bisschen Female Power und krasse Profi-Skateboarderin und so, ne, da denke ich mir so, krass, die haben lange dafür gearbeitet, dass die so fahren können und so, die haben halt ein Like verdient, die haben Follower verdient und sonst was. Dann siehst du aber irgendwelche Vollidioten, die da irgendwie so, weiß ich nicht, Ballermann-Scheiße machen oder sowas und die haben Millionen Aufrufe. So, und das ist ja auch, wenn du junge Leute fragst, was willst du werden? Influencer. Ja, geil. So, cool. Mm. Das ist halt einfach, das macht mich so wütend, ey.
Fair enough. Also fühle ich komplett. Das ist auch irgendwie gruselig, wo das halt hinführt. Ne? Also irgendwie, die Welt wird ja auch in der Hinsicht einfach immer schnelllebiger und irgendwie die Inhalte verkürzt da und ja, also wenn es nicht nach 2 Sekunden geklickt hat, so, dann geht's halt weiter und ich weiß auch nicht, ob das wirklich, also es ist ja schon längst einfach, hat das einen großen Einfluss auf die Gesellschaft genommen, wo kann das noch hinführen, ne? Also es ist halt irgendwie schon gruselig. Matze, es ist ja so ein Thema, was in deinem, ich sag mal, wenn man mit dir redet, wenn man Interviews mit dir führt, dann kommt man sehr schnell immer wieder auf dieses eine Thema. Ich weiß nicht, ob du da immer noch Bock drauf hast, drüber zu quatschen. Du weißt wahrscheinlich direkt schon, worum es geht. Du hast ja auch mal an einer Castingband teilgenommen. Ich habe mir aber gedacht, wir umschiffen das jetzt mal so ein bisschen. Also vielleicht kannst ja gerne mal in 2 Sätzen, zumindest für die Leute, die keine Ahnung haben, wovon ich jetzt rede, kurz zusammenfassen, worum es da geht oder was da Sache war.
Also 2015 war ich tatsächlich in einer Castingshow auf ProSieben, nannte sich die Band mit Samu Haber, von Sunrise Avenue, ne? Mhm. Und der Grundgedanke dahinter war sozusagen, es sollte am Ende eine Band entstehen, es wurden verschiedene Musiker zusammen eingeladen, Gitarristen, Keyboarder, Schlagzeuger, Bassisten und so weiter und eben auch Sänger, Sängerin. Und dann sollte am Ende eine Band entstehen, so, ne? Und ich habe mich da aber nicht beworben, sondern ein Kumpel ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du hier, Alter, wir suchen hier für eine Produktion einen Typen, der singen kann, Tattoos und so, äußeres Erscheinungsbild, passt sicherlich auch ganz gut rein, ne? So ein bisschen medientauglich, ja, und ja, also ne, ist ja so der Klassiker. Und dann habe ich mir irgendwie so einen Vertrag mit angeguckt und war so, ey Leute, nee, also es war einfach zu wenig Kohle, so muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe in der Zeit noch als Streetworker gearbeitet und also das hätte sich einfach nicht rentiert, so, ne? Dann hat mein Anwalt aber lustigerweise für mich nachverhandelt und dann habe ich einen richtig geilen Deal gekriegt. Das war wirklich, dass ich dachte so, okay, krass, also da verdiene ich in einer Woche ohne Scheiß, also so viel wie in einem Monat halt irgendwie als Sozialarbeiter, so, ne? Dann ging jetzt aber weiter die Scheiße. Das war in Barcelona. Mhm. Ich habe tierische Flugangst, ne? Und genau, also irgendwie 3 Wochen, bevor diese Produktion losging, ist dieser verrückte Pilot aus der Schweiz irgendwie mit diesem Flieger, der aus Barcelona kam, mit dem Flieger in die Berge geflogen. Das war doch damals so ein Riesending, 2015. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, das mache ich nicht. Also ich habe so eine krasse Flugangst gehabt, dass ich gesagt habe, ich mach das nicht. Ne? Dann wollten die mich aber so unbedingt haben, ey, kein Witz, Alter, dann haben die mich mit einer Karre nach München gefahren und von München bin ich mit der Produktionsfirma nach Barcelona gefahren. So, irgendwie 16 Stunden Fahrt oder so. Dann war die Freundin, es war wirklich lustig, es war auch einfach eine Mega-Zeit. Wir waren so Höhe Frankreich oder so und die eine Fahrerin, das war die Freundin von dem Produktionsleiter, kriegt einen panischen Anruf, ja, ein Schlagzeuger fällt aus. So, der hat sich irgendwie das Bein gebrochen, guckt die mich an, ja, scheiße und so. Ich sag so, ey, ich kann mein Kumpel Juri fragen. Der war damals bei meiner alten Band noch Bassist gewesen, ganz früher bei Madison Affair und so auch gewesen. Und da habe ich den angerufen und gesagt, ey Juri, sag mal, pass mal auf, ich sitze hier gerade im Auto, weißt ja, ich bin ja gerade auf dem Weg nach Barcelona und so. hast du nicht Bock, morgen geht's los, ne, wahrscheinlich 3 Monate und so. Dann sagt der Original am Telefon, ich hatte auch schon ein bisschen was getrunken, sagt er so zu mir, ey, Alter, Digga, ich habe eine Musikschule, ich habe ein Leben, also wie stellst du dir das vor? Also ich kann jetzt nicht einfach hier irgendwie alles hinschmeißen und irgendwie 3 Monate abhauen. Da war so kurz Stille und er so, ach scheiße, warum eigentlich nicht? So, ne, und dann, ja, dann ist der da auch noch nicht hoch reingekommen. Und dann waren wir da am Ende irgendwie, das war so absurd. Und dann, man muss ehrlich sein, also da waren halt, also es war schon mal für mich geil, dass ich halt meinen Kumpel dabei hatte, so, der jetzt ja auch bei einem Schlagzeuger ist, bei Angst. Aber wir beide sind da halt nicht mit der Ambition reingegangen, irgendwas zu gewinnen oder so, ne. Also können wir auch ganz, also ProSieben hat sich in der ersten Folge noch getraut, Sachen auszustrahlen, am Ende haben die ganz viel gar nicht mehr gezeigt. Wir haben uns einfach in einer Riesenvilla besoffen. Wir haben uns, also du musst mal überlegen, wie blöd die sind, ja. Die stecken da 20 Mucker in eine Villa mit unendlich viel Alkohol, mit einer Sauna, mit einem Pool und gib ihm so, ne. Also vollkommen bescheuert. Das ist natürlich vollkommen eskaliert. Also da, das war wirklich High Class Big Brother. Also da wurde gesoffen, gevögelt, geprügelt, da gab's halt alles. ProSieben hat sich aber nicht getraut, das dann wirklich am Ende zu zeigen, so, ne. Und, ja, war auch geil, weil zum Beispiel, also Juri zum Beispiel, unser Trommler, der war dann zum Beispiel in dieser Serie, war der dann halt in L.A. und hat mit Tommy Lee von Mötley Crüe Schlagzeug gespielt. So, die sind dann auch feiern gegangen und so, ne. Wes Borland von dem Biscuit war mit bei, also das war, ja, also es war wirklich unfassbar geil, aber für uns, also für mich und Juri war es einfach eine richtig geile Zeit, weil wir haben uns da nicht verstellt. Also wir haben da einfach Party gemacht, wir haben da gesoffen und haben unser Ding gemacht, weil wir das, um ganz ehrlich zu sein, wir haben es wegen der Kohle gemacht, so. Und, die Scheiße war, am Ende habe ich den Kack dann gewonnen. So, ne? Und das war einfach so nicht geplant. Und dann war ich da in dieser Band und musste dann auch so ein Album da machen. Und ich sag mal so, das waren coole Leute in dieser Sendung. Es waren aber auch Leute dabei, wo ich sage, boah, Alter, weißt du, so Leute, die dann auch durch die ganz viele Castingshows durch sind. Also die waren schon castingaffin. Und die haben wirklich, die haben da alles für gegeben. Die wollten das gewinnen, so, ne? Also die mit allen Mitteln und so, ne? Und da sind Sachen, also ich darf gar nicht zu weit aus dem Fenster, also aber da wirklich, also da wurde echt einiges angeboten, um die Scheiße zu gewinnen. Und und am Ende dann den Quatsch da halt gewonnen. War dann in so einer Band, hab dann ein Album gemacht, das nie rausgekommen ist. Bin dann aus dem Vertrag, also aus der Band sofort raus. Das war auch im Vertrag bei mir, alles vom Anwalt vorher gesaved. So, und dann war ich auch erstmal durch mit Musik machen, so, ne? Weil, also, man hat da schon krasse Einblicke bekommen in die Musikindustrie, das hat mich echt, also damals desillusioniert. Also ich war so, okay, wow, so läuft also das Business, so läuft das mit den großen Plattenfirmen auch teilweise, fand ich ganz schön heftig, so muss ich echt sagen. Und muss aber dazu sagen, bereue das nicht, das waren also 3 Monate exzessives Feiern, so, und Samu Haber kann ich übrigens nur Gutes sagen, ein krass geiler, also einfach, ich bin mit ihm bis heute noch befreundet so und immer wenn der in Berlin ist, gehen wir einen trinken.
Geil.
Der ist also mehr auf dem Boden bleiben als der Typ kannst du nicht. Also, aber weil der halt eben auch einer von denen ist, der hat sich die Scheiße halt auch hart erarbeitet so, ne? Der hat übrigens mal im Metal angefangen. Also seine erste Metalband hieß Full Metal Gigolos. Also wirklich. Ja, und das war halt TV und war im Prinzip der Startschuss für die Band Angst, weil nach einer kleinen Pause von 3 Monaten, wo ich gesagt habe, ich habe gar keinen Bock mehr auf Mucke, war dann so der Moment, okay, einmal, aber einmal richtig, einmal ohne, also wirklich ohne irgendwie Kompromisse zu machen, sondern ich suche mir jetzt selber die Leute und fahre jetzt meinen Stiefel durch und wenn es nicht klappt, okay, aber nicht dieses, ich komme in irgendeine Band rein, es gibt schon irgendwie eine Struktur, so, nee, da hatte ich keinen Bock drauf. Also einmal so richtig das, was ich machen wollte. Und ja, das war das Gute an der Castingshow.
Ihr habt ja auch euch ja auch dann in der Zeit, wo es dann Major-Label-Angebote gab, habt ihr euch dann ja auch vehement dagegen entschieden, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne?
Naja, also wir haben uns dagegen entschieden, weil war die Angebote
dann quasi auch so die Erfahrung.
Also die Angebote waren einfach beschissen, so, das kann man nicht anders sagen. Und es war, also okay. diese klassischen Gespräche mit Plattenfirmen sind, also erstmal kommen sie, also wir finden euch total geil, euer Sound richtig gut, aber wir würden gerne alles anders machen. So. Und denkst du, so, fuck you, Alter, so, ne? Also es ist so, wo ich dann, also und ich war dann irgendwann so nach dem dritten Gespräch, irgendwie war, sag ich nur noch da gesessen und war so, okay, wir können es jetzt abkürzen. Also wir ziehen uns keine Blödmannsklamotten an. wir machen das, das, das nicht. Die Vorschüsse waren halt ein Witz. Also, und dass wir dann einen Deal bei Rising Empire gekriegt haben, das ist auch das ist verrückt so, ne? Weil, also, das über 1000 Wege dahin geführt hat und der Tobias Fahlerz, der Geschäftsführer von der Rising Empire und ich, wir haben uns nicht auf dem besten Fuß kennengelernt, so, ne? Also, der ist nach Berlin gekommen und hatte so ein schmales Zeitfenster und ich war total dicht und war beim Jimmy Eat World Konzert. Ich bin halt riesen Jimmy Eat World Fan und dann rief er mich an und ich dachte schon so, geil, der nächste Plattenboss hier, ne? Und dann war er auch am Telefon so, ja, hallo, ich bin jetzt für ein paar Stunden in Berlin und ich würde mir jetzt die Zeit nehmen und so. Und ich war dann schon so, ja, ich bin hier beim Jimmy Eat World Konzert, kommst vorbei, ich habe noch eine Gästeliste. Na, dann kam der dahin und er dachte halt aber, wir gehen dann raus und quatschen so, ne? Und als er da ankam, habe ich ihm gesagt, ey Digga, ich habe dir doch am Telefon gesagt, das ist meine Lieblingsband, bist du bescheuert oder was so? Also sauf, was du willst, ich lade dich ein so, aber die Band gucken wir uns bis zum Ende an. Da war der schon maximal angepisst von mir. Also es war wirklich total, total eklig. So, dann war noch eine Freundin und mein bester Freund bei. Nach dem Konzert sind wir dann rüber zum Griechen auf der anderen Straßenseite. Und da ging das halt los. Also der Satz, den werde ich nie vergessen. Er guckte mich an und sagte, warum sollen wir euch denn unter Vertrag nehmen? Was ist denn so besonders an euch? Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, Alter, Digga, du kannst dich jetzt in diesem Augenblick mal hart ficken, Alter. Du hast unsere Demos, du hast unsere erste EP. Ich habe die Scheiße jetzt schon 100-mal runtergerasselt. Habe keinen Bock mehr. Bin aufgestanden, bin pissen gegangen. Da hat er in dem Moment zu meinem besten Freund gesagt so, Alter, was stimmt mit dem nicht? So, warum ist denn der so, was ist denn mit dem nicht richtig so, ne? Und dann haben die zu ihm gesagt, ey, Tobbe, ganz ehrlich, der hat einfach keinen Bock mehr, so. Der führt hier gefühlt jede Woche dieselben Scheißgespräche und dem ist jetzt gerade eine Sicherung durchgeknallt, so, ne? Jetzt ist vorbei. Naja, und dann war dann auch zu Ende. Wir waren am Ende auch, also wir haben dann auch das Geschäftliche beiseite gelassen. Ich habe ihm dann einfach gesagt, hör dir die Scheiße an, wenn du Bock drauf hast, melde dich, ansonsten melde ich nie wieder. Und haben uns dann tierisch besoffen, haben die Rechnung auch vergessen zu bezahlen. Und ja, dann hat er mich eine Woche später angerufen. Ja, ich finde dich immer noch kacke, aber die Songs finde ich ganz gut. Und dann hat er mich 2 Wochen später nochmal angerufen, hat gesagt, meine Freundin findet die Songs auch gut, aber dich finde ich immer noch kacke, aber wir machen das. Und ja, und jetzt sind wir Freunde und fahren auch zusammen in Urlaub.
Ja, guck mal, ey.
Geil. Es sollte alles so kommen.
Ja. Ich hab ja groß angekündigt am Anfang,
ja.
Dass ich eine Überraschung habe. So, und jetzt bin ich selber gespannt, auf welchem Fuß ich dich erwische damit. besagte Casting-Band. Ich habe einen Kommentar bei Facebook gelesen. Der ist schon ein bisschen älter, aus 2015. Den Namen nenne ich jetzt nicht, aber der Kommentar geht wie folgt. Nur wegen so einer scheiß Casting-Sendung ist er trotzdem 1000-mal besser und gehört meiner Meinung nach zusammen. Da ging es tatsächlich um deine vorherige Band, die da heißt?
Meloy.
Genau. Und pass auf, ich habe tatsächlich diese CD in meinem
Schrank gefunden. Geil, Alter. Du musst lachen, ich hab hier im Schrank, ich hab hier 50 CDs noch rumliegen, weil die Scheiße keiner haben will.
Ich hab bei der Recherche irgendwie, ich meine, dein Name, der geistert ja einfach auch so durch die Gegend und irgendwie, aber ich dachte, mein Gott, ich hab den doch in irgendeinem Zusammenhang doch schon mal irgendwo gesehen, gelesen, wie auch immer, ne? Und dann auf einmal Meloy. Und ich so, ach, guck mal an, das kennst du doch irgendwoher. Und dann bin ich halt zum CD-Schränkchen gegangen und dachte so, das ist doch irgendwie so eine CD irgendwie mit so einem grünen Schachbrett, irgendartigen, was auch immer, Cover gewesen. Ja, und dann habe ich sie auf einmal in der Hand gehabt.
Ja, geil.
Und
geil,
dann ging das nämlich los. So, und jetzt pass auf. Dann habe ich nämlich mal so geguckt und ihr habt ja eure Abschiedsshow gespielt. Das war dann 2015.
Ja.
Mit Bands, wie unter anderem We Butter the Bread with Butter.
Ja.
A Traitor Like Judas.
Ja.
Oder auch Light Your Anchor.
Ich
glaube, A Traitor Like Judas sind jetzt eventuell wieder was. Light Your Anchor gibt's jetzt schon länger nicht mehr. Das aber, also für mich so mit der Inbegriff des mit 2010 oder so 2010er klein bis mittelgroßen Chor in Deutschland einfach.
Ja,
und
ja,
das fand ich einfach so geil, dass wir auf einmal in so einer Verbindung wieder hier stehen, weißt du?
Es ist mega, egal. Das war auch ein richtig, richtig geil, brutaler Abend, ey. Also, weil das war auf zwei, also da waren irgendwie zwei Floors und die Bands haben immer im Wechsel gespielt. Und unser Bassist, der hat damals auch noch, das war, glaube ich, nicht Madison Affair, der hat irgendwo noch in so einer Metal-Band irgendwie Schlagzeug gespielt und der musste dann von der einen Show Treppe runterrennen, direkt nachdem der eine Stunde durchgeballert hat und durfte dann bei uns nochmal eine Stunde Bass spielen. So, der war komplett im Arsch, Alter. So, das war so geil, ey. Aber das war eine gute Zeit. Meloy war eine sehr exzessive Zeit, war auch der Vorreiter. Bin auch mit den Jungs tatsächlich mit einem nicht ganz so dicke, aber ansonsten mit den Jungs, die sind auch super Angst-Fans, kommen auch zu den Shows. Das war halt so eine sehr exzessive Zeit. War aber auch der Grundsound von Meloy war schon sehr, sehr nah an dem, was wir jetzt mit Angst, ich sag mal, perfektioniert haben, so, ne? Da waren halt mir persönlich noch zu viele Kompromisse am Start, so, ne? Aber lustig, Alter. Die gute alte Zeit.
Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil dann hab ich natürlich noch mal reingehört und dann, also die Leute, die unseren Podcast jetzt halt schon regelmäßig oder häufiger gehört haben, wissen es halt, also Lin spielt ja in einer Band, ich habe halt auch lange in Bands gespielt so und dementsprechend sind halt auch so Begriffe wie eine Pitcam und Drop the Bomb Party und all die ganzen Schoten so, das kennen wir halt
quasi. Ja genau, der hat früher unsere Videos immer gemacht und so.
Genau. Und das ist halt so, wir haben da auch mal so ein bisschen mehr drin gesteckt in dieser ganzen Schote, so was so irgendwie so Szene, Chor und Konsorten halt irgendwie zu tun hat, ne? Und fand ich einfach geil. Und
das war früher aber auch so geil, weil weißt du bist ja jedes Wochenende früher einfach zu einer Show gegangen. Das war halt einfach Stani so, ne? Also das war einfach klar, du gehst Freitag und eigentlich Samstag auch noch irgendwie auf eine Hardcore-Show, also gerade in Berlin hier immer K17, East End und hast du nicht gesehen, auch ganz kleine Shows, hab auch viele Kumpels, die kennt ja bestimmt hier auch Angst, irgendwie, das ist ja auch so, Hardcore oder so, was die machen oder, ja genau, der Bassist, der Stefan von denen, das sind ja alles so die Jungs aus meiner Hood, also mit denen habe ich meine ganze Jugend verbracht und so. Und das ist immer, wenn wir aufeinandertreffen, das ist wirklich so, als wenn Opa vom Krieg redet. Immer, weißt du noch, früher im Moshpit, wir mit der Bollo-Hose und dem Tanktop und so. Und die dicke Kette an der Hose und so. Es war geil. Hab's geliebt.
Ja. Das ist irgendwie regelmäßig der Spirit dieses Podcasts auch. Also ja. Das ist halt wirklich. Und weißt du, ich finde das irgendwie so charmant, weil man ja auch oft, sag ich mal, wenn man jetzt Angst entdeckt und jetzt vorher irgendwie auch gar keinen Bezug zu dir hatte und dann halt so denkt, ja, okay, das klingt jetzt, ich sag jetzt mal, wenn man es jetzt ein bisschen gemein sagt, so es klingt jetzt halt irgendwie wie Broilers oder so, kann ich jetzt nichts mit anfangen, was auch immer, so als Hardcore-Kid vielleicht. Und dann aber halt nochmal realisiert, okay, aber der Matze, der kommt halt trotzdem auch aus dieser Szene halt voll, ne? Ja. Und der ist halt damals trotzdem im Moshpit gewesen und so. Ja. Das finde ich halt irgendwie immer geil, weil das sieht man den Leuten natürlich, gut, dir sieht man es vielleicht jetzt ein bisschen mehr an, weil du bist halt auch zugehackt so, aber bei vielen kennst du diese Vergangenheit auch einfach gar nicht und das fand ich halt da sehr charmant irgendwie.
Ja, das Ding ist, der Mike, der kommt aber auch immer mit solchen Schoten um die Ecke, dass der von irgendwelchen Gästen dann auf einmal so eine EP aus der letzten Ecke kramt und sagt, guck mal hier, oder so ein Bild von vor Anu Pief, guck mal hier, haben wir ein Bild zusammen gemacht. Und das gehört auch mittlerweile mit dazu bei uns, dass es sowas gibt.
Aber das finde ich super. Und was du gerade gesagt hast, so weißt du, mit dem Äußeren, also das ist ja gerade das Spannende bei Angst, weil wir haben uns ja ganz bewusst für diesen Sound entschieden, um es blöd zu sagen, guck mal, unser Bassist, das ist der Sänger von den Five Bucks, so, ne? Die waren damals ja eine Riesennummer im Skatepunk so. Juri und Ramin kommen beide, also Juri war bei Madison Affair, die waren ja auch eine Hausnummer, die kannte man ja auch. Voll. Und Ramin war bei Deviant Arts, das war halt auch so Tech-Metal und so. Und wir haben uns ja ganz bewusst für diese Musikrichtung entschieden, weil wir einfach gesagt haben, also ich liebe immer noch Hardcore, ich renne immer noch auf die Shows und so weiter. Aber ich wollte halt einfach was machen, wo die Leute mir wirklich aktiv zuhören. So, ne? Und das ist natürlich bei der Musik, bei der seichteren Musik, die wir jetzt machen, verstehst du mehr, die Message für den deutschen Markt, es ist einfach viel verständlicher und das eine schließt das andere nicht aus. Also das ist natürlich auch dieses Ding, dass man die Leute nicht vorverurteilen soll. Ne? Also die krassesten Leute früher in der Hardcore-Szene, ich kann mich an einen erinnern, der hieß Ananda oder so. Das war so ein krasser Typ, der war auf jeder Hardcore-Show. Das war wirklich und immer im Pit vorne und hat da wirklich seine Kicks gemacht, ist vollkommen durchgedreht. Der Typ war Mathelehrer und sah halt, also der war ganz normal angezogen. Auf der Straße, also auf der Straße hättest du gedacht so, das ist halt so ein, weiß ich nicht, der hört hier irgendwie Britney Spears oder so, ne? Und dann siehst du den auf jeder Show im Moshpit und den fand ich total geil. Also ich feiere auch so eine Underdog-Leute so, ne? Die sich nicht gleich so in die Karten gucken lassen und so. Und manchmal beim Soundcheck, also wenn wir Festivals spielen, stehe ich manchmal beim Soundcheck da und mache so ein paar Inhales und so, ne, ein bisschen Gegrunze und Schauten und so. Und dann siehst du immer, wenn wir mit härteren Bands spielen, wie die auf einmal da stehen und dann so, was ist denn das jetzt so? Und unser Gitarrist fängt dann auch immer an, irgendwelche krassen Tech-Metal-Riffs zu spielen und so, weißt du? So, weißt du, bei uns gibt's dann 3 Akkorde, aber beim Soundcheck ist dann das übelste Geballer so, ne? Und die ganze Zeit nur, so, die ganze Zeit so. Das ist super. Ja, ja. Und, aber weißt du, das ist zum Beispiel, das war ja bei unserer letzten Platte der Grund, warum wir Evergreen Terrace auf der Platte haben wollten. Und, und das sind halt meine Jugendikonen. Und ich kenne die Jungs halt einfach über Jahrzehnte jetzt mittlerweile. Bin halt echt so Fan von Anfang an gewesen. Und wir haben ein Festival zusammen gespielt. Und wir sind ins Quatschen gekommen und die haben sich unsere Show auch reingezogen, so, ne? Und die fanden das total krass. Da haben wir beim Pelmel gespielt. Also wir waren, glaube ich, die poppigste Band. So, da war halt auch nur Geballer und so, ne? Und trotzdem war bei uns aber kompletter Abriss. Also die Leute haben sich halt komett zerstört, so, ne? Und der Andrew Carey, der Sänger von Evergreen Terrace, der stand nur da. Ich verstehe kein Wort, aber ich find's mega geil. Und und dann war halt war so eine Suffi-Idee, ey, lass mal ein Feature machen. Das kam auch von denen so, ne? Dann habe ich die irgendwann angeschrieben, habe gesagt, ey, wir haben hier einen Song, irgendwie Message passt ganz gut und ey, ohne Vertrag, ohne Kohle, ohne alles, die haben sofort gesagt, ey, machen wir, Alter, so, ne? Und das ist, also bis heute schreiben wir ganz oft, es stand sogar tatsächlich im Raum, dass wir mal zusammen touren und so, also das ist auch noch gar nicht so weg, dass wir das nicht mal irgendwann machen, so, weil die haben da einfach voll Bock drauf. Das ist auch so eine Band, die so ein bisschen gegen den Strom ist und finde ich sehr, sehr geil. Und aber damit wollten wir ja zeigen, wir haben halt einfach auch die Features auf unseren Platten, das sind immer Features, also unser Plattenboss, der hasst uns immer dafür, weil wir könnten Features machen, die uns mehr Reichweite bringen. Wir entscheiden uns dann aber immer für Features, die uns am Herzen liegen, so, ne? Also auf der neuen Platte haben wir zum Beispiel Archie von der Terrorgruppe drauf. So, weil ich einfach Terrorgruppe-Fan bin. So, das ist die Punkband für mich. Und der ist beim Song Nachbar, hat der einen langen Sprechpart drin, ne? Und das ist so, das sind unsere kleinen Statements. Und gerade in der Hardcore-Szene, da haben mich viele Leute von früher angeschrieben und haben gesagt, Alter, Ängst, willst du mich verarschen? Wieso hast denn du ein Feature mit Evergreen Terrace? So, die konnten das einfach nicht fassen, so, ne? Das ist so mein kleiner Mittelfinger, wo ich dann manchmal sage, fickt euch!
Ich finde das aber auch irgendwie geil, du oder ihr sagt ja auch ganz bewusst, okay, wir wollen aber auch einfach groß werden, wir wollen große Shows spielen, wir wollen große Festivals spielen, wir wollen mehr Leute erreichen, dann aber im selben Zuge auch zu sagen, okay, aber wir machen uns vielleicht sogar irgendwie das Leben schwer, indem wir jetzt vielleicht nicht ein Feature mit, was weiß ich, Pop-Sternchen XYZ machen oder so, was vielleicht möglich wäre. Dafür dann aber quasi nochmal so Statement-Artists damit beizutragen.
Es ist halt, also natürlich wollen wir größer werden und mehr Leute erreichen und natürlich auch einfach finanziell uns einfach besser absichern, weil wir gehen halt alle noch arbeiten, ne? Und also ich sag dir so, wie es ist, also bei der Platte jetzt, da haben wir halt so, also ich drehe die Videos selber, wir machen Social Media alles selber. Also es ist so weit, dass wir wirklich am Ende dieser Platte, also alle kurz vorm wirklich Burnout standen. Also wir konnten eigentlich mehr so, ne? Wir gehen halt alle noch ackern, teilweise haben die Leute Familien und so weiter. Und wenn ich mit einer Band groß werde und größer werde und das dann halt auch vielleicht den Rest meines Lebens machen will, dann muss es auch was sein, wo ich hinterstehe, weil also dieses Thema Suizid, gerade bei Sängern, das ist halt, das kommt nämlich dadurch, wenn du irgendwann auf die Bühne gehst und irgendwann merkst, das, was du am meisten liebst, wird zu dem, was du am meisten hasst, weil es nicht mehr deins ist, weil ganz viele Leute dran rumgewurschtelt haben. Und ich sag's dir, wie es ist, also ich spiele lieber in einem Club vor 50 Leuten meine Songs als ausverkaufte Stadien, wo ich halt jeden Abend abliefern muss, aber Scheiße abliefern muss für Leute, Spiele, die mich total abfacken, so, ne? Weil da wüsste ich, da wäre ich der Erste, der sich irgendwann die Kugel setzt, so, ne? Und das, ich glaube, Kurt Cobain war das, bei dem war das auch so, dass der irgendwann bei Smells Like Spirit dann irgendwann auch gesagt hat, krass, die Leute, die mir früher auf die Fresse gehauen haben, die stehen jetzt da und kaufen meine Tickets und das macht dich krank, so, ne? Und das wollen wir halt nicht. Und wir wollen mit unserem Sound groß werden und entweder gefällt's den Leuten oder nicht. Aber groß werden bedeutet halt einfach auch, also wir können unsere Crew besser bezahlen, wir können den Leuten noch eine geilere Show bieten, wir können halt viel mehr noch Acten machen, so. Du kannst Gefahrenfaktoren, also ich meine, guck mal, wir gehen arbeiten und fahren direkt auf Tour und gehen zwischendurch in den Pausen wieder arbeiten, das ist ja auch körperlich, also das, weißt du, ich bin jetzt fast 40 so, ne? Und so, das ist also irgendwann machst, das schaffst du nicht mehr. Also ich sag dir, also in 10 Jahren kann ich halt nicht mehr irgendwie 5 Tage die Woche arbeiten gehen und dann halt aber eine Tour spielen und dann wieder arbeiten gehen. So, das ist, also das ist zum Beispiel jetzt die Tour, das ist mein Jahresurlaub so, ne? Und das, deswegen wollen wir halt einfach, also deswegen brauchst du das einfach auch, dass es größer wird.
Ja.
Tour. Aber meine Zweiraum-Plattenbauwohnung, die werde ich immer behalten.
Geil.
Nice.
Tour steht an. Also ist ja jetzt quasi, wenn dieser Podcast online geht, dann seid ihr quasi, sitzt ihr schon fast im Auto, glaube ich. Am 9. November geht's los nach Wien und sind aber auch schon ein paar Shows sogar ausverkauft. Also Hannover, da wo ich jetzt übrigens gerade sitze, ist zum Beispiel ausverkauft. Düsseldorf, Frankfurt. Läuft bei euch, oder?
Ja, es, also die Verkaufszahlen auf dieser Tour, das muss ich sagen, im Vergleich zu der Platzierung vom Album in den Charts, das ist echt eine krasse Überraschung, weil also als so die Clubs kamen und ich so die Größenordnung gesehen habe, da habe ich echt Bammel gehabt und also Düsseldorf irgendwie, glaube ich, sogar eine der größten Venues da irgendwie auf der Tour, ausverkauft. Berlin ist jetzt auch irgendwie fast ausverkauft, gibt's noch 20 Tickets irgendwie und krass. Irgendwie München wurde auch noch hochverlegt. Und das ist halt, also das ist halt schon crazy, weil die letzte Tour, die war irgendwie schon ganz geil. Aber das jetzt, also wirklich, ich würde mal sagen, um die Hälfte der Leute noch mehr kommen, das habe ich nicht erwartet so. Und das ist natürlich für uns als Band einfach echt, also wir freuen uns einfach wirklich, das kann man gar nicht in Worte fassen, weil das ist klar, wir spielen auch in einem halbvollen Club so, ne? Aber wenn du wirklich weißt, okay, diese ganze Scheißarbeit hat sich halt einfach ausgezahlt und alle haben auch einen guten Job gemacht, also auch die Booking-Agentur und so weiter, wir freuen uns einfach drauf, das wird ein guter Abriss.
Sehr mega schön. Gut. Gerade in Zeiten, wo es ja ohnehin irgendwie doch schwieriger scheint, dass Leute dann einfach auch mal Tickets kaufen im Vorfeld, also wie viele Bands jetzt auch zuletzt irgendwie Shows oder Touren abgesagt haben, weil es einfach ja, so unsicher war oder das zu teuer gewesen wäre, das zu riskieren oder so. Es ist natürlich dann geil, wenn man dann auch mal wieder ein positives Beispiel dazu hört.
Ja, denke ich auch.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben ja traditionell, jetzt kommen wir langsam zum Ende tatsächlich, traditionell ja auch immer unsere Spotify-Playlist. Ich weiß nicht, ob du was vorbereitet hast, ich hoffe.
Oh ja.
Du darfst gerne sogar auch anfangen, Matze.
Also ich würde mir, also weil das ein guter Freund von mir ist und weil ich es wirklich abfeiere, die neue Single von Ghost Kid auf jeden Fall wünschen.
Geil.
Heavy Rain, der ist, finde ich, richtig gut, das Teil.
Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut, tatsächlich. Ja.
Du darfst sogar noch 2, wenn du willst.
Oh, dann würde ich gerne, muss ja nichts aktuell, also kann ja auch ein bisschen was Älteres sein, ne?
Ach, du hast drauf, was du willst, alles gut.
Dann Don Brocco, Money, Power, Fame. Feiere ich auch total ab. War ich jetzt gerade wieder auf dem Konzert und haben Festival mit denen gespielt. Also Don Brocco, Alter, also für mich eine der absolut fettesten Bands. Und wo wir dabei waren vorhin, Dogstar, Breach heißt, glaube ich, die aktuelle Single. weil einfach Keanu Reeves ein geiles Schwein ist. So, und ich Dogstar wirklich geil finde.
Ne, finde ich geil, großartig. Don Brocco übrigens auch mega grandiose Band. Also bin ich auch Fan von Lin, mag die ja, glaube ich, auch. Also
ja.
Völlig immer noch völlig unterschätzte Band in Deutschland. Also ich meine, in England gehen die sowieso ja steil, wo sie halt herkommen, ne? Aber hier bei uns, weißt du, der Sound auch manchmal einfach noch ein bisschen zu vertrackt für Deutsche, ich weiß es nicht, aber das ist so eine gute Band.
Also das Geile. Ich hatte die jetzt gesehen auf Tour mit Sleeping with Sirens und habe mich tatsächlich auf beide Bands gefreut, also weil Sleeping with Sirens finde ich einfach auf Platte richtig gut. Muss leider sagen, fand ich live sehr enttäuschend, war sehr dünn. Klar, er singt sehr hoch, aber es hat nicht geballert so und war tatsächlich auch so, die haben sehr viele softe Sachen gespielt, also war auch sehr frauenlastig irgendwie. Und dann sind Don Brocco gekommen und ich fand das so mega sympathisch. Das Bühnenbild war einfach nur ein Banner und so Absperrgitter. Also die haben jetzt keinen riesen Fickfuck gemacht so, sondern haben einfach eine geile Show gerissen. Und also es war vom ersten bis zum letzten Ton kompletter Abriss. Tanzbar, Moshpit, Wall of Death, irgendwie alles dabei. Und beim Deichbrand halt mit denen zusammengespielt. Und die Typen sind einfach unfassbar auf dem Boden geblieben. Also mit dem Gitarristen habe ich fast eine Stunde gelabert. Der war also mega geile Band so. Also das für mich, also die müssten für mich hier in Deutschland Stadien spielen so.
Ja, voll, ja, auf jeden voll. Fall. Leni, willst du weitermachen?
Ja, sehr gerne. Was uns beide sehr getroffen hat, Mike, war leider Gottes die Auflösung von Every Time I Die vor 2 Jahren, vor 3 Jahren. War super schade, dass die aufgehört haben, die Jungs. Daraus ist ja auch die Band Better Lovers entstanden. Quasi Every Time I Die plus Greg Pustachio von Dillinger Escape Plan. Aber der ehemalige Sänger von Every Time I Die, der Keith Buckley, hat auch eine eigene Band, eine neue Band, Many Eyes heißt die. Die haben jetzt ihre erste Single rausgehauen, die hieß Revelation. Gefällt mir übrigens sehr gut. Ich hab so ein bisschen seine Stimme vermisst und find's gut, dass er wieder aktiv geworden ist. Deswegen kommt die einmal in meine Spotify-Playlist. Dann bin ich jetzt vor kurzem auf die Band Mouth for War getroffen oder gestoßen. Die haben jetzt auch ein neues Album rausgebracht, das Saturate Me heißt. Und davon der Titeltrack Saturate Me finde ich sehr geil. Hat einen geilen Metalcore-Vibe. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so Adrenalin im Körper hatte beim Hören eines Songs, weil er mir wirklich so den Puls hochtreibt. Ich finde ihn einfach sehr, sehr cool. Und zum Schluss vielleicht auch noch etwas, was mir so ein bisschen den Puls hochtreibt. Omerta, die Band, bin ich auch jetzt drauf gestoßen. Da haben wir uns so beide drüber unterhalten, Bands. Ja. Omerta auch so ein, ich weiß nicht, was den Jungs irgendwie in den Kopf gefallen ist, dass sie so eine abgefahrene Scheiße machen. Es sitzt irgendwo zwischen modernem Metalcore, New Metal und Hyperpop und ich weiß gar nicht, wie man das zusammenfassen soll, wie man das beschreiben soll. Es ist auf jeden Fall ein krasser Song. Antiamorus, glaube ich, heißt dieser Song. Ich versuche es jetzt hoffentlich nicht zu kaputt zu machen. Geiles Ding. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist super überproduziert, knistert überall, aber ist auch so unglaublich intensiv, wie so ein guter schwarzer Kaffee, wenn man so möchte.
Geil. Ja, dann mache ich auch noch mal 3.
Du nimmst jetzt Bosshaus und Lordi.
Genau.
Die packen wir aus Spaß einfach so drauf. Wir haben vorhin über die Deftones gesprochen. Exploring Bird Song ist eine Band, mit der ich tatsächlich gerade zusammenarbeite. Deswegen in Klammern ja irgendwie Werbung. Aber ich mag dieses Cover echt sehr, sehr gerne. Diamond Eyes haben die jetzt nämlich von den Deftones gecovert. In so einer, 70% Klavier, aber dann bricht es dann doch noch mal ein bisschen lauter aus. Variante ist wunderschön. Die Lindsay ist übrigens in dem Chor von Sleep Token, also die Sängerin. Dementsprechend unbedingt mal reinhören, ist super atmosphärische Mucke irgendwie und eine super kleine Band irgendwie, aber so ein krasser Sound, bitte mal abchecken. Machen wir weiter mit Smile and Burn, irgendwie eine Band von damals irgendwie, sind ja auch lange nicht mehr aktiv. Good Enough bin ich vor ein paar Tagen irgendwie nochmal drauf gestoßen. Und Frank Carter and the Rattlesnakes Lullaby ist auch ein geiler Track. Läuft im Moment irgendwie auch häufiger bei mir. Pack mal den noch drauf.
Total guter Typ.
Mega, ne?
Ja, der ist einfach, also auch live, der absolute Hammer.
Ja. Lin, ich weiß nicht, ob du diese Folge, also wie du sie nachher retten willst. Ich mach's jetzt mal ganz transparent. Wir hatten zwischendurch immer mal wieder technische Probleme. Es könnte unter dem Arbeitstitel die Zombie-Folge vielleicht veröffentlicht werden. Wir haben, glaube ich, 6-7 Mal irgendwie neu angesetzt. Das heißt, falls es zwischendurch mal irgendwie ein bisschen weird ist oder so, Leute, es tut uns allen, glaube ich, sehr leid. Aber ich glaube, also auch Matze nochmal, auch jetzt
hier
nochmal,
auf
Band. Nee, schön, dass du durchgehalten hast, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir natürlich alles Gute jetzt für die Tour. Natürlich auch weiterhin für den Release des Albums. So, Leute, hört da bitte rein. Für alle, die irgendwie was mit Deutschpunk anfangen können, glaube ich, da seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben. Und Matze, wenn du Bock hast, darfst du natürlich gerne noch ein kleines Schlusswort an die Leute richten.
Also erstmal, es war sehr, sehr schön, trotz der Komplikation, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hatte genug Gin in meinem Becher hier. Leute, geht einfach mehr auf Konzerte. Nicht nur Angst, ne, aber geht einfach auch viel zu kleinen Shows. Ich sag's immer wieder, die kleinen Bands von heute sind vielleicht die großen von morgen. Und es ist einfach so unfassbar schön, irgendwann sagen zu können, ich habe die noch vor 50 Leuten gesehen. Macht das einfach, supportet die Szene, ihr seid die Szene.
Ja, Mann.
Word, sehr gut.
Finde ich richtig gut.
Leute, wie immer, Morkop Podcast bei Instagram. Wenn ihr was zu feedbacken habt, haut das da rein. Und ansonsten bleibt bitte gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis denne.
Ciao.